Es ist die Woche der Skandale und natürlich sprechen wir über den Wendler und RTL 2 und was da jetzt genau passiert ist und was vor allem schiefgelaufen ist bei RTL 2. Ansonsten geht es natürlich heute um den Bachelor 2023.
Ja, wir schauen uns den neuen Bachelor an, die neuen Kandidatinnen, 8 Meter lange rote Teppiche und ein Rassismus-Eklat. Also es ist einiges geboten beim Bachelor.
Weitere Skandale gab es bei Join und bei der BBC und außerdem muss Patricia antreten bei Spielsatz Sieg und Prominente an ihren Stimmen erkennen. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Ja, guten Tag und willkommen zurück bei Fernsehen für alle nach dieser spannenden TV-Woche tatsächlich. Und heute zu Gast ist jemand, die immer nur zu absoluten Feiertagen in diesem Podcast eigentlich zu Gast ist. Und ihr kennt sie natürlich von Goal Deutschland. Ihr kennt sie von ihren vielen Podcast-Appearances bei Fußball 2000, Eintracht-Podcast und natürlich aber auch in Podcast Deutschland bekannt durch die Bachelor-Folgen von Fernsehen für alle natürlich. Ich habe extra die italienische Regierung gebeten, dass sie nicht nach Neapel reisen kann. Hier ist Patricia.
Hallo, freut mich hier zu sein. Und ja, natürlich hauptberuflich Bachelor-Folgen-Beauftragte bei Fernsehen für alle.
Du hattest zum Zeitpunkt, als ich an dein Management geschrieben habe, noch nicht die Folgen geschaut vom Bachelor. Ich auch nicht zu dem Zeitpunkt. Oder vielleicht hatte ich die erste schon geschaut, aber auf jeden Fall, wir waren beide jetzt nicht so super hyped, glaube ich. Ne? Also wir waren beide nicht so.
Nee, es war so ein bisschen zögerlich, aber wir haben es geschafft. Wir haben uns durchgekämpft übers Wochenende, also ich zumindest übers Wochenende, beziehungsweise ich glaube am Montag auch noch. Aber wir haben es geschafft, trotzdem hier pünktlich da zu sein und unseren Pflichten nachzukommen.
Absolut. Also es ist eine Tradition und es ist ungefähr so wie der zweite Weihnachtsfeiertag. Ne? Ich fahre immer zu meinem Onkel und es ist genauso. Es gehört dazu. Es würde auch wahrscheinlich auch fehlen, wenn es nicht da wäre, aber es ist schon, also hier Bachelor, ne? Nicht das Gespräch mit dir sozusagen, aber der Bachelor, manchmal doch eine Pflichtaufgabe. Aber wir werden natürlich das Beste draus machen. Wir haben einiges zu besprechen zu den ersten 3 Folgen, also Rassismus, Eklat und so weiter, gab es ja alles. Aber ich habe mir gedacht, weil die TV-Woche, wie gesagt, so aufregend war, beginnen wir gleich mit dem aufregendsten Thema ganz vorne und zwar mit dem Wendler und RTL 2. Wie hast du das verfolgt? Wir nehmen am Mittwoch auf, muss man sagen. Das heißt, für uns ist die Absage der angekündigten Show jetzt schon, also die ist jetzt gerade erst passiert. Wenn irgendwas anderes noch jetzt passiert bis Freitag, dann können wir darauf nicht reagieren. Aber wie hast du bisher den Fall Wendler RTL 2 wahrgenommen, verstanden?
Ich habe das zu 99% bzw. 100% auf Twitter mitbekommen. Ich glaube, der erste Tweet, den ich dazu gelesen hatte, war, dass der Wendler ja seinen Telegram-Account deaktiviert hat. Und dann hat noch jemand gefragt, welches Engagement er denn jetzt in Deutschland bekommen wird, weil er würde seinen Account ja nicht einfach so löschen. Und kurz darauf kam die Nachricht, dass ja RTL 2 plant, die Schwangerschaft und die Geburt des Kindes von Wendler und Laura zu begleiten in einer Dokumentation. Das haben die einfach mal so rausgehauen und dann ging es natürlich drunter und drüber. Dann habe ich so ein bisschen da reingelesen, was denn da, ob das erstmal dachte ich, ist irgendwie Satire, aber nee, war ernst gemeint. Und ja, genau, dann haben sich ja viele dagegen gestellt. Und jetzt kam die Breaking News, dass die ganze Sache wieder abgeblasen wurde, beziehungsweise wieder abgeblasen wird und eben keine Doku auf RTL 2 laufen wird mit dem Wendler, eben wegen seinen ganzen antisemitischen, rassistischen Impf-Schwurbler, Corona-Dingen, Äußerungen. Ja. Genau, das war, glaube ich, so das Hauptargument, wo auch alle gesagt haben, das geht halt nicht, dass man so jemanden wieder zurück in die Fernsehlandschaft Deutschlands holt.
Ja, nicht alle, ne? Also
nicht alle.
Ein TV-Sender und eine oder zwei Produktionsfirmen haben da gesagt, nö, das
und Luna.
Also geht schon.
Luna fand's
und
auch
Luna,
gut.
Genau. Luna fand es auch super. Also genau, du hast jetzt den Schnelldurchlauf quasi geboten. Sehr gut. Nochmal chronologisch. Also ich habe das erstmal gar nicht mitbekommen mit dem Telegram-Channel. Ich habe das danach gelesen, dass er quasi dann gelöscht hat und so. Das habe ich nicht quasi live dann am Montag, glaube ich, wenn es ja passiert ist, mitbekommen. Aber ja, das war natürlich schon ein erstes Anzeichen, dass da irgendwas kommt. Dann, ja, habe ich dann diese Nachricht gelesen und die war ja schon mal sehr kurios, weil also in der Überschrift quasi hieß es ja von der Pressemitteilung, glaube ich, Michael Wendlers Babyglück oder irgendwie sowas. Und in dem Text hat es aber dann eigentlich immer geheißen, ja, wir wollen Laura Müller bei ihrer Schwangerschaft verfolgen. Also da immer so der Fokus auf Laura Müller, aber in der Überschrift dann doch der Wendler drin, so mit seinem Namen eben halt präsent. Die beiden kannst du natürlich auch nicht trennen, aber das fand ich schon mal erstmal interessant, ne? Eigentlich wissen wir schon, dass der Wendler jetzt nicht irgendwie die Hauptperson sein sollte, aber er muss natürlich dabei sein und er verkauft halt auch diese Show letztendlich mit seinem Namen, der leider immer noch sehr prominent ist und sehr präsent ist und erstmal für Aufregung sorgt, weil ja, das war ja auch ein Riesending damals, ne, 2020 glaube ich oder 21, als er ja abgesägt wurde für genau die Sachen, die du ja gesagt hast. Man muss es auch nochmal, glaube ich, wirklich nennen, was es konkret war. Also er hat ja wirklich gesagt, dass die Medien und alle Fernsehsender vor allem gleichgeschaltet seien. Er hat die NS-Zeit verharmlost. Er hat auch, glaube ich, Testzentren waren es oder Impfzentren mit KZs verglichen.
Stimmt. Ne,
also wirklich Hardcore-Sachen, wo man dann auch eben bei RTL, das war ja damals genau die Zeit, wo er in der DSDS-Jury saß, wo es ja zuerst noch so nach diesen ersten Äußerungen so hieß, okay, ja, er muss raus, wir werden ihn rausschneiden. Dann ging das Rausschneiden nicht mehr, dann hat man ihn ja rausgeblurrt, ne? Dann gab es den Blurry Wendler quasi in der Jury sitzen und dann wurde ja komplett darauf verzichtet, also den Wendler zu zeigen, beziehungsweise ne, das war ja dann so eine Steigerung quasi und dann wurde er quasi komplett rausgeschmissen dann auch und man hat quasi auch alle Inhalte ja mit ihm gelöscht, also die alte Sommerhausstaffel, seine Dschungelcamp-Staffel, die gibt es ja alle nicht mehr online, also komplette Distanzierung von RTL davon. Ja, und jetzt muss man schon sagen, die letzten Jahre waren relativ wendlerfrei im Fernsehen. Es gab dann irgendwann mal noch Sat.1, glaube ich, die dann irgendwie bei ihm mal vor der Tür standen wegen irgendwelcher Steuergeschichten. Irgendwie, wir haben bei Wendler geklingelt mit seinem besten Freund von damals, der irgendwie noch auf 100.000 Euro von ihm wartet. Das habe ich mir mal nochmal angesehen. Aber da ging es eben nicht, ne, um eine Sendung von ihm, sondern eher negative Berichterstattung über den Wendler. Aber ansonsten war er jetzt eben kein Protagonist mehr von irgendeiner TV-Sendung. Und Laura übrigens auch nicht, weil bei Laura gab es ja auch immer mal wieder Gerüchte, vor allem eben im Sommer, dass sie zu Promi Big Brother zum Beispiel gehen könnte, was ja interessanterweise die gleiche Produktionsfirma mit Rainer Lauchs und Endemol Schein ist, die jetzt auch diese Sendung machen, was mich irgendwie daran zweifeln lässt, ob das alles nur Gerüchte waren damals bei Promi Big Brother, sondern ob da vielleicht ein bisschen mehr dran war und man sich jetzt dann nur einen Sender gesucht hat für diese Reality-Show jetzt über den Wendler und Laura und die Schwangerschaft. Ja, jetzt ist diese Sendung angekündigt worden und es war, also erstmal, es ist unerklärlich, ne, wie sowas durch eine PR-Abteilung geht, weil es ja wirklich unisono eigentlich nur Bestürzung gab außerhalb von Luna. Also zumindest habe ich so wahrgenommen.
Ja, ist wirklich so. Also ich glaubt, damit war zu rechnen. Das ist, kam jetzt auch nicht so überraschend. Dementsprechend finde ich auch dieses Zurückrudern jetzt so ein bisschen, so richtig abnehmen kann ich es ihnen halt nicht, wie sie es formuliert haben. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwie meinten sie, dass sie ja gar nicht den Anschein erwecken wollen, Abstriche zu machen, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus zu stehen. Und irgendwie ist es halt für mich so ein Zurückrudern, weil das jetzt doch krasser hochgekocht ist, als man sich es vielleicht erhofft hat. So. Plus die Geissens haben sich gegen dich gestellt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, RTL 2 waren die Geissens dann doch wichtiger als der Wendler, sodass man dann gesagt hat, nee, komm, lass doch die ganze Geschichte vielleicht mal abblasen, bevor es ein noch größeres Ding wird als eh schon. Aber es war halt zu erwarten, dass das eskaliert. Und halt ehrlich gesagt auch völlig zu Recht. Also ich weiß gar nicht, was das soll und wo diese Idee herkommt. Keine Ahnung, das ist irgendwie komplett absurd, dass das überhaupt in Erwägung gezogen wurde und dass, wie du gesagt hast, dass das überhaupt durch eine PR-Abteilung durchgeht und die sich gedacht haben, nee, komm, lass das da machen, ist doch eine gute Idee. So, nee, ist es halt nicht.
Also wirklich, dieses Anfangsstatement war wirklich unglaublich formuliert teilweise, ne? Also der Sendersprecher hat dann irgendwie gesagt, zu vergangenen oder aktuellen privaten Ansichten von Michael Wendler kann RTL 2 keine Auskunft geben. Fakt ist, der Sender gibt radikalen Agenten und Positionen keine Plattform. Was ja völliger Quatsch ist, ne? Wenn man sagt, Michael Wendler privat ist sozusagen ein anderer als der, den man hier zeigt. Aber es geht doch um das Privatleben von Michael Wendler. Also es ist so, also das ergibt schon mal keinen Sinn. Dann sagt Wendler ja auch in diesem Statement, dass Laura und ich dieses Format als Möglichkeit zum Neustart für uns ansehen. Und von einigen meiner Äußerungen, das ist mein Lieblingssatz eigentlich in dem ganzen Kontext, von einigen meiner Äußerungen der Vergangenheit möchte ich mich klar distanzieren. ohne dass jemals gesagt wird, was diese Äußerungen sind. Also wie wenig ernst kann man eine Distanzierung nehmen, wenn noch nicht mal klar ist, von was er sich jetzt konkret distanziert? Also
das ist echt so, vor allem wenn er wenigstens aufarbeiten würde, von wegen, ich bin da in was reingerutscht und wie das dazu gekommen ist und ne, also selbst das wäre wahrscheinlich ein bisschen dünn und mau, aber zumindest mehr als zu sagen, auch von einigen meiner Aussagen distanziere ich mich, nicht mal von allen, wo ich mir denke, okay, aber welche von denen können denn einfach stehen bleiben, also welche waren denn jetzt okay, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber ja, sehr, sehr unglücklich im Gesamtkontext.
Vor allem eben unglücklich für RTL 2, die ja, glaube ich, vor 2 Wochen Sendergeburtstag, 30 Jahre RTL 2 gefeiert haben. Und ich finde auch zu Recht so ein paar Texte über sie bekommen haben, dass die schon auch so Pionierarbeit geleistet haben, Menschen zeigen, die nirgendwo anders zu sehen sind und so weiter. Ich finde RTL 2 auch grundsätzlich relativ sympathisch. Die sitzen ja auch hier um die Ecke und ich mag die eigentlich auch ganz gerne. Man muss eben den jetzt zugute halten, dass vor ein paar Wochen die komplette Führung oder zumindest einige führende Positionen ausgetauscht wurden. Das heißt, das RTL 2 der Vergangenheit ist nicht mehr das, was jetzt gerade sozusagen am Ruder sitzt. Und dann muss man auch sagen natürlich, dass schon auch immer eine Produktionsfirma auch dazugehört, ne? Mhm. Weil du kannst keine Sendung produzieren, ohne dass es eine Produktionsfirma gibt. Und hier, ich will auch nicht immer auf diese einen Produktionsfirma rumhacken, aber es ist leider Rainer Lauchs Productions, die eben zusammen mit Animal Shine ja auch Promi Big Brother machen. Und wenn ich es einer Produktionsfirma zugetraut hätte, sowas zu machen, dann muss ich leider sagen, dass es genau diese Produktionsfirma ist, weil aus verschiedenen Blickwinkeln das jetzt nicht immer eine moralisch top handelnde Produktionsfirma war, auch natürlich entscheidend daran beteiligt an Promis unter Palmen, muss man sagen, ne? Auch da gab es Skandale, also von daher, es passen so verschiedene Versatzstücke zusammen, dass es jetzt alles irgendwie so ein ganz komisches Gebilde jetzt wird, für das man jetzt RTL 2 natürlich die Schuld geben muss, natürlich, weil es muss einen Sender geben, der das ausstrahlt, aber man muss so ein bisschen, glaube ich, jetzt aufpassen, den ganzen Sender auch in der Vergangenheit zu verteufeln und so und Sachen zu vergleichen, die nicht ganz vergleichbar sind, weil eben entscheidende Leute jetzt neu dazugekommen sind, andere nicht mehr da sind und so weiter. Da muss man, glaube ich, differenzieren. Außerdem, was auch nicht passieren darf, ist, dass man RTL und RTL 2 vermischt, weil ja, und das ist vielen nicht klar, RTL ja nur 35,9% an RTL 2 hat. Das heißt, die sind gar nicht sozusagen komplett Teil von RTL. Also RTL 2 ist ein sehr eigenständig agierender Sender. Das hat man ja auch gemerkt jetzt in der Reaktion, ne? Weil RTL Plus ja auch dann, glaube ich, noch am selben Tag der Bekanntgabe selbst nach außen verkündet hat, wir werden diese Sendung nicht bei RTL Plus zeigen, was ja schon mal geil ist, weil RTL Plus sich dann quasi, oder RTL generell, sich von RTL 2 distanziert hat. Und wenn das passiert, also innerhalb der RTL-Familie, wo sie ja schon dazugehören, dann ja schaut es schon mal ganz schlecht aus. Weil RTL Plus, muss man schon sagen, gerade RTL Plus, aber ne, RTL, da weiß man nicht ganz, wie stark die zusammenhängen, aber RTL Plus hat in letzter Zeit sehr klar, also fast schon, teilweise haben wir auch hier diskutiert, teilweise fast schon zu klar, sich manchmal positioniert, aber, ne, also bei Hendrik Stoltenberg, jetzt vor 2-3 Wochen erst, gab es ja diese Volksverhetzung und so, für die er verurteilt wurde, hat man sofort alle Inhalte mit ihm gelöscht, ne, was wir damals so ein bisschen, da hätte man auch noch so einen Zwischenschritt machen können, haben wir hier vorgeschlagen, aber ne, also solche Sachen, da muss man, glaube ich, jetzt auch aufpassen, dass man RTL jetzt nicht wieder so krass verteufelt, auch wenn RTL jetzt gerade mit Dieter Bohlen auch wieder nicht gerade glücklich gehandelt hat. Also wenn man einen Guten in diesem Gebilde rausfiltern muss, dann ist es für mich am ehesten noch RTL Plus, weil die wirklich von Anfang an eigentlich klar gesagt haben, okay, die Wendler-Sendung würde nicht bei uns laufen, wenn die jetzt läuft. Also ne, so, das muss man, glaube ich, einmal zur Einordnung sagen. Ist ein bisschen komplex, aber jetzt komplett wieder RTL zu verteufeln für etwas, was RTL 2 macht, ist, glaube ich, nicht ganz richtig auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, das fand ich mit das Lustigste an diesem ganzen Fall, dass die Geissens sich sehr klar positioniert haben, ne? Auch der Currywurstmann, muss man sagen.
Echt? Das also, habe ich nicht mitbekommen.
Chris Töpperwien hat klar gesagt irgendwie an alle, mit denen ich da immer zusammenarbeite, im Kampf der Reality Stars und so, das ja, ist nicht okay und ich stehe da nicht dahinter sozusagen. Und wenn aus dieser Bubble quasi da was kommt, dann ist natürlich auch bei RTL, dann brennt der Baum natürlich, weil wenn die eigenen Stars also sich gegen mich verschwören als Sender oder zumindest jetzt mal einigermaßen Gegenwind da geben, dann wird es natürlich kritisch und es soll ja auch irgendwie Proteste im Haus gegeben haben, also bei RTL 2 und so weiter. Das finde ich eigentlich sehr schön, dass es da auch bei den Geissens, die großen Stars des Senders, die werden sehr gut bezahlt natürlich für das, was sie da tun, dass die trotzdem sich da klar positioniert haben.
Ja, finde ich richtig gut, also sehr, sehr stabil von den Geissens. Das ist ja auch erstmal nicht selbstverständlich, dass sie sich da nicht vielleicht einfach zurücknehmen und sagen, ja, okay, ist ja nicht mein Bier, sondern dass die halt auch wirklich klar gesagt haben, ja, zur Not, wenn es da einen Wendler auf RTL 2 gibt, gibt es halt uns nicht mehr auf RTL 2. Und das fand ich schon sehr, sehr deutlich und aber auch die richtige Reaktion. Also fand ich stark und freut mich, dass da überhaupt irgendjemand stabil geblieben ist. Aber wie du auch schon gesagt hast, auch im Haus gab es ja Gegenrede und alles in allem hat das ja dann auch dazu geführt, dass eben diese Dokumentation doch nicht laufen wird am Ende.
Ja, also RTL 2 geht natürlich stark mit einem blauen Auge da raus aus der ganzen Nummer, weil die sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert haben, auch jetzt wieder in diesem jetzt Mittwochsstatement, ne? Also wir haben die Vehemenz der Reaktion wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Also wenn das dein Eingangssatz ist sozusagen, dann weiß man ja, ne? Es lag jetzt nur daran, dass es so Proteste gab und so Aufregung darüber gab. Das ist halt einfach nur, das ist ja immer das, was ich hasse, dieses für blöd verkaufen, ne?
Ja.
Natürlich hättet ihr es gemacht, wenn jetzt es keinen Gegenwind gegeben hätte. Und natürlich wäre es eine ultra billige Nummer, den Wendler, nur weil man weiß, der Name zieht. Und es ist ja auch so, ne? Jeder findet den Wendler witzig irgendwie, oder zumindest, ne, diesen Fall Wendler, und irgendwie jeder kennt ihn auch leider. Und das einfach jetzt sich zur Hilfe zu nehmen, um einfach so ein blödes sechsteiliges Format zu machen, wo da ein paar Leute mehr einschalten als sonst. Aber dafür einfach so viel kaputt zu machen an gutem Ruf oder an irgendwie, ja, halt einfach Stabilität in der, so sag ich mal, in der Meinung, und für das Richtige einzustehen. Das ist halt sehr schade, dass es so einfach geht oder dass es so wichtig ist, dann auf irgendwelche Zahlen zu schauen oder halt Quoten zu holen oder die große Schlagzeile zu machen und einfach da völlig alles auszublenden anscheinend, weil ich glaube, tatsächlich nicht, auch wenn man jetzt sagt, ne, every promotion is good promotion, das glaube ich hier tatsächlich nicht. Also, das ist jetzt schon erstmal eine Sache, wo die jetzt auch beweisen müssen, dass sie wirklich hinter diesen, wie sie auch sagen, Weltoffenheit und Toleranz, dass sie da wirklich dahinter stehen, weil jetzt gerade habe ich da Zweifel irgendwie dran.
Ja, es macht halt den Anschein, wir stehen so lange hinter Weltoffenheit und Toleranz, solange es für uns bequem ist. Aber wenn wir dann irgendwie hier Katastrophentourismus-Doku drehen wollen, weil Leute den Wendler witzig finden, dann ist mal okay, wenn wir das mal für 6 Folgen vergessen. Aber ansonsten stehen wir dazu und das geht halt nicht. Also entweder du hast wirklich die Werte und du kannst auch, ich glaube, du kannst auch ganz gut irgendwelche skandalösen, also ne, in Anführungszeichen skandalösen Sendungen drehen, bei denen viele Leute einschalten würden, ohne dir da unbedingt jetzt einen kompletten Schwurbler wie einen Wendler wieder reinzuholen. Das wirkt halt alles so ein bisschen halbherzig. So, ja, klar, wir stehen dafür, aber wenn es uns gerade irgendwie nicht ins Programm passt, dann halt mal kurz nicht und das kann es halt nicht sein.
Ja, also und RTL 2 ist ja wirklich dafür bekannt, dass sie natürlich auch gerne mal extreme Sachen auch zeigen, ne? Also gerade die ganzen Sexdokumentationen und auch hier Naked Attraction oder sowas, wo auf einmal dann Pimmel da in der Kamera bewertet werden und sowas. Und das kann ich ja noch appreciaten, so. Das ist jetzt zwar auch nicht meine Lieblingssendung so, aber das kann ich noch appreciaten als, okay, da zeigt jetzt jemand mal was oder da traut sich jemand mal was zu zeigen, was es sonst nicht gibt oder wo man irgendwie sonst sagt, das ist, weiß nicht, zu geschmacklos oder zu drüber oder so, dass man es einfach mal ausprobiert. Das finde ich ja gerade das Gute an RTL 2. Aber es ist halt schade, dass man jetzt in so eine Richtung übertrieben hat. Also so, ne, also was Haltung und Weltoffenheit und Toleranz, was sie eben selbst schreiben, was das angeht, haben sie jetzt gerade eben das bewiesen, dass sie da eben schon Grenzen haben, ne?
Ja.
Und wenn da der Wendler eben kommt mit einem Format und wenn die Laura zufällig schwanger ist, dann kann man mal eine Ausnahme machen, ne? Und auch Rainer Lauchs muss ich nochmal hier leider herausheben. Der muss auch mal wieder sich hinterfragen, so, mach lieber mal wieder eine geile Big Brother Staffel, würde ich mal erstmal sagen, bevor du irgendwie so einen Quatsch machst, ne? Also der ist ja der Big Brother Macher, ne? Stand hinter der ersten Staffel und hinter allen Staffeln Big Brother und so. Und das ist natürlich ein krasser Fail, hätte man 2013 gesagt. Mega Fail, Hashtag Mega Fail, weil, wie kann man sich da so hinreißen lassen, das als gute Idee zu bewerten, nachdem man schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, sag ich mal, mit Shitstorms und so weiter. Ich sage ja nur, wie gesagt, wieder Promis unter Palmen und so. Also unverständlich meiner Meinung nach. Sollten sich alle hinterfragen. Aber ja, ich glaube, jetzt haben wir alles ausgiebig behandelt zu dem Fall Wendler und RTL 2, dass wir das beenden können. Wir haben gleich noch bei den News nach dem Bachelor 2 weitere Skandale, über die wir sprechen können. Also es war eine skandalöse Woche auf jeden Fall. Jetzt gehen wir aber erstmal zum Bachelor und widmen uns der Liebe und reden über die ersten drei Folgen von der diesjährigen Staffel der Bachelor. Ja, im Zentrum steht der liebe David Jackson. Und auch hier muss man sagen, gab es ja auch schon, hast du das mitbekommen, die Schlagzeilen um David Jackson herum so?
Schon, ich weiß nicht, wie tief ich eingetaucht bin. Ich dachte so, ich weiß so, das Gröbste, also ne, dass es Vorwürfe von seiner Ex-Freundin an ihn, über ihn gibt, dass er sie, ich weiß gar nicht, ja, hat er sie nur
man
emotional
nicht,
da irgendwie?
Ich muss, glaube ich, stoppen. Ich muss aus anwaltlichen, also aus juristischen Gründen stoppen, weil es gab tatsächlich Podcasts, die schon abgemahnt wurden.
Ehrlich? Deswegen, glaub ich, darf so. Man das nicht
ja, oder
sagen?
Die, na, ich, also man muss sehr vorsichtig sein. Wir haben es tatsächlich schon gesagt in der Folge vor 3, 4, 5 Wochen. Die wurde noch nicht abgemahnt. Also
okay.
Ne, Hinweis entweder an die Anwälte, dass ihr da mal vielleicht vorbeischaut und mir einen kleinen Brief schreibt. Oder, also ich würde es nicht nochmal wiederholen, aber ihr könnt es alles online nachlesen, was es da genau für Vorwürfe gibt gegen David Jackson. Ich habe keinen Bock, einfach die Folge umzuschneiden. Ich bin zu faul. Das wäre kein Problem. Ich würde diesen Brief in Kauf nehmen, aber ich würde es vermeiden auch gerne.
Nachvollziehbar, genau. Ja.
Ja, es gibt auf jeden Fall Vorwürfe gegen David Jackson, die nicht schön sind, von denen wir aber nicht irgendwie den Wahrheitsgehalt überprüfen können. Das muss man ja schon sagen, weil es ist eine Person, die ihm das vorwirft und so. Auf jeden Fall auch nicht so schön, wie diese Staffel angefangen hat. Mal wieder, muss man sagen, gab so ein bisschen zweifelhafte Aussagen zu einem Bachelor. Das soll uns jetzt aber nicht davon abhalten, über die Staffel als TV-Projekt zu sprechen. Wie macht er das bisher für dich? Also was macht er für dich für einen Eindruck, David Jackson, bisher?
Ja, bisher eigentlich in Ordnung. Also klar, wenn man jetzt das mal ausklammert, was wir eben besprochen haben, das ist so ein bisschen das, was mich da immer noch so zurückhält. Aber ansonsten finde ich es in Ordnung, würde ich sagen. Ist, glaube ich, ein sehr selbstbewusster Typ. Also ich glaube, er weiß ganz genau, was er macht und keine Ahnung, dass er eine Ausstrahlung hat, dass er trainiert ist, dass er gut aussieht und so. Ne? Also man merkt schon, der ist von sich selbst schon ordentlich überzeugt. Ordentlich. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich finde, er sticht jetzt nicht besonders negativ hervor irgendwie, wie, ich weiß gar nicht mehr, welcher Bachelor es war, aber manche
du
haben schon...
Du meinst den Pfauen-Bachelor? Nee, nicht den Schwanen-Bachelor.
Den Schwanen-Bachelor, genau den meine ich. Genau den, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Sebastian, genau. Ja. Ne, also er ist jetzt nicht direkt irgendwie negativ hervorgestochen in der Sendung und aber auch jetzt nicht besonders positiv, jetzt mir zumindest nicht. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, oh, der hat mich jetzt komplett umgehauen, das ist der tollste Bachelor, den wir jemals hatten. Soweit würde ich jetzt auch nicht gehen, aber es ist halt so ein durchschnittlicher Bachelor, der aber auch von sich selbst, glaube ich, gut überzeugt ist.
Das ist auch die Sache, die mich nervt, beziehungsweise ein Teilaspekt, den ich schon negativ finde. Und zwar dieses ganze Mindset, Positivity, dieses Life-Coach-Getue,
ja,
so, das finde ich ultra nervig bei dem. Also das kommt immer wieder so durchgeschimmert irgendwie und das fand ich sehr nervig und so nervig wie bei keinem Bachelor bisher, weil die haben ja alle immer so in diesem Bereich irgendwie eine Kompetenz, ne? Irgendwie Positivity, immer positiv denken und trainieren und immer arbeiten, there are no excuses und so, diese ganzen Sprüche.
Das sind auch einfach so Typen,
leiden.
Die, wenn sie jetzt nicht irgendwie gerade Life-Coach sind oder so, in ihrer Insta-Bio so Entrepreneur oder irgendwie sowas drinstehen hätten und dann diese Aktien-Emojis. Irgendwie dann so ein healthy mind, healthy life und Fitness und irgendwie, ich weiß ganz genau, was die so für eine Insta-Bio hätten, wenn die jetzt nicht gerade TV-Sternchen wären.
Ja, ja, Hashtag Bitcoin auch gerne mal genommen. Aber ja, also das ist leider sehr nervig bei dem, was ich ja gut fand. Und da kommen wir auch gleich nochmal in Detail dazu, Folge 2, ne, wie er da schon auch mal ein Statement gesetzt hat. Ne? Also dieser Rassismus-Vorfall, also das ist ja auch fast zu viel gesagt, muss man sagen, weil der Kandidat dann ist es ja so ein bisschen rausgerutscht. Und ne, ich fand es aber gut, dass es hier mal kurz zum Thema gemacht wurde. Aber wie er das Ganze gehandelt hat, fand ich eigentlich gut.
Ja.
Und so, deswegen gibt sie es gerade bei mir so die Waage, aber ich finde ihn jetzt auch nicht unbedingt auffällig oder irgendwie, dass er herausragt aus diesem Bachelorfeld. So,
nee.
Ja. Ansonsten gehen wir mal ein bisschen rein in die ersten drei Folgen und auch vor allem natürlich in das Setting. Wir sind ja hier in Kapstadt, Ne? Nee, Quatsch, wir sind nicht in Kapstadt. Ich lese hier Kapstadt, weil die erste Kandidatin aus Kapstadt kommt. Wir sind Mexiko. Genau, wir sind in Mexiko und sind in einer riesigen Villa. Also die Villa der Frauen finde ich in diesem Jahr so groß und eigentlich auch so schön wie nie oder wie selten.
Aber Hauptsache, die haben so Betten, wo sie so riesen, so ich weiß gar nicht, so lange Betten, wo dann einfach nur so Kopfkissen und Decke draufgelegt ist, wo die sich so alle aneinander kuscheln müssen. Aber Hauptsache 1 Milliarde Quadratmeter. Also da wurden Prioritäten gesetzt, glaube ich.
Ja, du sollst natürlich auch nicht so viel schlafen, ne? Das ist vielleicht auch ein bisschen geplant, ne? Du sollst du darfst auch teilweise ja gar nicht schlafen in diesen Formaten, ne? Oder zumindest zu gewissen Zeiten darfst du nicht schlafen.
Also tagsüber wahrscheinlich, ne? Wo du Action machen sollst.
Ja. Obwohl es ja sehr langweilig ist teilweise auch, wie es auch schon mehrfach thematisiert wurde in den ersten 3 Folgen, sodass es gerade sehr langweilig ist für die Frauen. Das finde ich auch mal sehr schön, wenn man das so zugibt, dass das Format gerade keine Idee hat, diesen Frauen irgendwie was zu bieten, dass es für die irgendwie aufregender wäre. Es ist manchen einfach 10 Tage durchgängig langweilig. Ansonsten gibt es natürlich den Vorstellungsclip von David zu Beginn, wo dann seine Mutter zu sehen war und auch seine Zwillingsschwester, die irgendwie auch eine Krebserkrankung überstanden hat, glaube ich. Mhm. Und da fand ich nur erwähnenswert, dass es ja diesen FaceTime-Call gab und wo sie ihn dazu animiert hat, immer tiefgründige Fragen zu stellen, wo ich mir nur aufgeschrieben habe in Großbuchstaben, warum? Weil das ist ja immer das, was wir kritisieren, dass es immer um dieses, für was für Werte stehst du, was ist dir wichtig in einer Beziehung, was suchst du in einem Mann und so, dass es immer nur diese großen Meta-Fragen gibt und nie so richtig so, was hörst du eigentlich für Musik oder was, ne, so klassische Fragen, die man vielleicht auch mal gerne hören würde, sondern immer nur diese großen. Und hier hat sie ihn sogar dazu animiert und ich habe mir auch gedacht, das hätte er wahrscheinlich selbst gemacht, aber du müsstest ihn jetzt auch nicht noch dazu anstiften, noch mehr in diese Richtung zu gehen. So, das fand ich ein bisschen nervig. Ansonsten, ja, nette Familie, so kann man nicht anders sagen, aber ansonsten, das Teilnehmerinnenfeld, ich weiß nicht, wie wir es machen wollen. Ich glaube, wir müssen nicht jede einzeln durchgehen.
Ich glaube auch nicht.
Wer ist dir am meisten in Erinnerung geblieben aus diesem Feld?
Einige sind mir in Erinnerung geblieben, aber ich würde mal anfangen mit 2 oder 3, die auch schon sehr präsent waren. Also da habe ich jetzt direkt natürlich Lisa im Kopf. Also wobei ich sagen muss, ich mag die irgendwie gar nicht. Also die kommt mir richtig, richtig unsympathisch rüber. Und ich weiß auch gar nicht so recht, warum sie bei ihm scheinbar auch so extrem hoch im Kurs ist, jetzt schon nach 3 Folgen. Die ist mir am meisten aufgefallen, zusammen mit Angelina. Die ist mir wiederum richtig positiv aufgefallen. Also ich finde, die ist sehr, sehr nett und es hat eigentlich auch mit ihm ganz gut harmoniert. Sie war ja irgendwie auch schon relativ viel mit dem Bachelor unterwegs, beziehungsweise hatte viel Sendezeit mit ihm zusammen.
Angelina aka Utze, ne, muss man sagen.
Utze, genau.
Die sie als Utze kennen.
Nennt sie sich ja auch. Utze und die haben sie sich schon genannt. Also die haben auch schon ein Couple-Pärchen-Nickname, keine Ahnung. Und wer mir irgendwie auch noch in Erinnerung geblieben ist, ist Chiara, mit der er ja dieses Tanzdate hatte, was richtig unangenehm war in erster Linie. Aber ich finde, sie ist auch sehr, sehr präsent. Und da könnte ich mir auch vorstellen.
Aus München, ne, Journalistin aus München, wo ich erstmal hellhörig geworden bin, weil ich dachte, okay, kenne ich die vielleicht von irgendwoher. Aber ich habe sie dann bei LinkedIn gesucht, weil ich dachte, da muss doch irgendein Kontakt da sein. Also zumindest, dass sie tatsächlich irgendwie 1, 2 gemeinsame Kontakte irgendwie hatte ich mit ihr. Also ich habe sie tatsächlich gefunden. Ja, also die ist mir auch in Erinnerung geblieben, aber schon tatsächlich davor, als die angekündigt wurden, weil ich dachte, okay, ungefähr mein Alter aus München, Journalistin, das wäre weird, wenn ich sie noch nie gehört hätte.
Da hast du mal reingeschaut, mal tiefer recherchiert.
Habe ich ein bisschen recherchiert,
genau. Genau, die 3 wären mir jetzt so auf Anhieb, aber ich habe eigentlich auch noch einige andere, die ja auf die ein oder andere Art und Weise aufgefallen sind in den 3 Folgen.
Ja, also ich möchte noch Layla nennen natürlich, weil Layla könnte man schon kennen aus Ex on the Beach.
Ne? Ich du nicht, sie ich wahrscheinlich kannte sie nicht, aber ich habe mir gedacht, sie würde richtig gut in solche Formate passen und
das ist
jetzt
so witzig.
Bestätigst du es.
Das ist so witzig, weil die halt so wirklich so Fish out of water ist, irgendwie so von Ex on the Beach irgendwie direkt da nach Mexiko gefahren und irgendwie wirkt die da so wie im falschen Format so gefühlt, weil die so komplett heraussticht so mit ihrer Art und ich finde die eigentlich Also man muss sagen, es gibt auch einen Skandal um Layla, weil Layla ist bei Ex on the Beach rausgeflogen wegen Handgreiflichkeiten. Also die hat wirklich, ja, die hat geboxt jemanden vor der Kamera. So, die hat einfach jemanden geschlagen und ist deswegen rausgeflogen.
Sie macht
und
halt auch einfach wieder Frankfurt alle Ehre. So, sie ist ja aus Frankfurt und deswegen konnte ich sie mir auch sehr, sehr gut merken. Und jetzt sagst du so, ja, die hatte Handgreiflichkeiten da irgendwie in ihrer vorherigen Sendung. Also ja, sie vertritt die Stadt und ihren Ruf natürlich würdig.
Ja, und es ist auch sehr witzig, weil in Folge 3 David mehrfach zu ihr sagt, dass sie schlagfertig sei. Was, also er sagt es wirklich 15 Mal. Also, ja. Du bist echt schlagfertig, echt schlagfertig. Und also das war sehr witzig mit diesem Hintergrundwissen. Also Layla ist natürlich super präsent, ist teilweise schon unfassbar überpräsent in den Nächten der Rosen, weil dann ja auch teilweise nur sie noch reingeschnitten wird, weil sie dann irgendwie die letzte Rose bekommt. Und dann wird sie immer reingeschnitten mit, oh, ob ich jetzt noch die Rose bekomme, ist wirklich, und ich habe da wirklich gezittert und so. In jede Szene wird sie reingeschnitten, weil die merken wahrscheinlich schon, ne, sie bleibt am ehesten hängen, so richtig, ja, ne, weil sie so ein bisschen anders ist als die anderen, so vom Sprechen und so und auch, ne, vom Humor, ne, also Humor
ist da
drin eh schwierig.
Ich finde die halt auch richtig lustig, muss ich sagen. Also ja, ich finde es erfrischend, also wie du gesagt hast, die passt da irgendwie nicht so richtig rein, aber genau das gefällt mir ganz gut, dass es irgendwie nicht so, dass es mal was anderes ist in dieser kompletten Bachelor-Welt so. Also klar, es gibt immer Personen, die wegen irgendwas herausstechen, aber sie sticht halt so mit ihrer Art raus, dass du denkst, die ist eigentlich im falschen Format. So, deswegen finde ich ganz cool.
Ja, sie hat ja auch, glaube ich, bei der ersten Nacht der Rose direkt gefragt, magst du oder guckst du SpongeBob? Das finde ich ja, also das ist immer eine gute Frage. Ne? Da lernt man doch jemanden kennen, wenn
das
einer
sind die
sagt,
Fragen,
okay,
die du dir wünschst.
Ja, natürlich, weil wenn er sagt zu mir, ich kenne SpongeBob nicht, dann wäre das für mich fast schon ein K.O.-Kriterium.
Ja, das stimmt.
Das ist halt schwierig, ne? Also, und deswegen finde ich sowas cool. Sowas sollte man direkt zu Beginn klären und sie hat es mal gemacht, deswegen, das fand ich gut. Ansonsten, wen man noch kennen könnte, vor allem hier im Podcast, eine große Rolle spielt für mich Colleen. Colleen kennt man nämlich schon aus anderen Formaten, unter anderem dem von mir sehr geschätzten The Mole. Ne, die Sat.1-Staffel The Mole, sie war ja sogar, Spoiler, das hat sie, glaube ich, auch mittlerweile selbst verraten in der Sendung, sie war sogar The Mole. Ja. Ne, also sie war am Ende die Person, die da alle hinters Licht geführt hat. Sie war damals noch Psychologiestudentin, ist jetzt Psychologin, wirkt für meinen Begriff auch sehr intelligent. Also ich finde wirklich, das kommt auch rüber, finde ich. Und ich habe bei ihr aber das Problem, dass ich sie eben von The Mole kenne und auch dieses Ganze, ne, dass sie sehr intelligent ist und so. Für mich jedes einzelne Lachen, jeder einzelne Satz, es wirkt immer total aufgesetzt. Die kann machen, was sie will.
Total.
Ja, und das ist ein Problem für mich.
Finde ich auch. Deswegen, ich mag die auch nicht so gerne. Also sie ist mir nicht sympathisch eben deswegen, weil ich so das Gefühl habe, das ist alles so aufgesetzt, das ist alles, ja, das ist halt nicht echt. Sie kommt nicht so rüber, dass man denkt, sie ist jetzt gerade sie selbst. Und das stört mich auch irgendwie ein bisschen. Ja, er hat sie ja auch schon so zur Seite genommen, als bekannt wurde, dass sie Influencerin ist. Also ich glaube, so hatte sie es gesagt oder dass sie auf jeden Fall auf Social Media schon sehr präsent ist. Und dann hat er ja auch nochmal nachgefragt, dieses, was ja immer ist, dieses Provisorische, bist du hier wegen, weil du die Liebe suchst oder bist du hier wegen Reichweite? Und dann meinte sie, nee, die habe ich ja schon. Aber klar, es ist natürlich so der erste Gedanke, was machen Menschen mit einem Instagram-Kanal, die irgendwie schon in die Richtung gehen, in einer Sendung, in der sie vielleicht doch noch mal Reichweite abgreifen könnten. Aber die gleiche Frage kann man natürlich auch beim Bachelor stellen, weil der lebt ja letztendlich auch davon. Also da habe ich mir gedacht, okay, er ist da so mega offensiv auf sie zugegangen. Und ich dachte mir so, ja, aber du, so als ob du nicht deinen Instagram-Kanal promoten willst.
Das ist so dumm, ey. Wir dürfen diesen Vorwurf machen gegenüber Colleen, aber doch nicht der Typ, der in Dubai lebt und irgendwie Model ist und jetzt der Bachelor ist. Also der Typ darf auf keinen Fall diesen Vorwurf machen und da irgendwie so ganz skeptisch dann auch so gucken und so und dann so fragen, also bist du jetzt hier, also muss ich mal fragen, also aus welchen Gründen bist du jetzt hier und oh, du warst bei The Mole, es haben 20 Leute gesehen bei Sat.1 damals und er sitzt einfach bei der Bachelor, die größte Dating-Show Deutschlands, also es ist schon ein bisschen scheinheilig, er war mit einer Ex-GNTM-Kandidatin zusammen und so,
ja,
also er war YouTuber, so, also wie scheinheilig kann man diesen Vorwurf bitte machen, also das ist
sicherlich
so.
Ist da die ein oder andere Frau dabei, die ihre Reichweite pushen will, aber er halt vor allen Dingen auch. Also er ist halt der Erste, der Allergrößte, der da wahrscheinlich als Profiteur rausgeht und mit was weiß ich wie vielen neuen Followern. Also da wäre ich an seiner Stelle vielleicht nicht ganz so offensiv gewesen. Man kann ja mal nachfragen, aber das war schon so sehr, sehr vorwurfsvoll. Und ja, wer im Glashaus sitzt, sagt man ja auch so schön.
Ja. Hast du denn jetzt jemanden, weil du hast es vor allem Leute genannt, die du nicht so leiden kannst, glaube ich.
Außer Angelina.
Außer Angelina und auch Layla appreciaten stimmt. Wir ja irgendwo.
Ja, ja, ja.
Hast du denn noch eine Favoritin, wo du jetzt sagst, für die fiebere ich mit einerseits und die könnte es vielleicht am Ende sogar werden?
Lass mich mal kurz, ich habe mal wieder nebenbei die Kandidatinnenliste offen.
mit Bild, oder?
Ja, genau, mit Bild. Ja. Nee, ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich am Ende werden könnte, aber wer auch auffällig ist und ich bin noch zwiegespalten, ob ich sie mag oder nicht, sie ist auf jeden Fall unterhaltsam, ist Yolanda. Also ich finde, sie ist auch sehr, sehr präsent in der Sendung. Und ich fand das auch ganz lustig, als sie jetzt, ich glaube, das war in der dritten Folge, als sie schon ein bisschen angetrunken war, muss ich sagen. Und dann hat sie sich ja auch gar nicht mehr zurückgehalten. Also sie ist sehr, sehr straightforward. Ich glaube, es ist sie generell. Aber dann mit so ein bisschen Batida, was auch immer sie da immer trinken, geht es, glaube ich, noch lockerer von der Zunge. Und ich glaube, die könnte auch zumindest für Unterhaltung sorgen. Sie hat ja auch, als es um ich glaube, um Layla ging und als dieses schlagfertig zum 700. Mal fiel, hat sie, glaube ich, dann auch so bei der Rosenvergabe geflüstert, so schlagfertig. Mm. Ja. Und dann frage ich mich jetzt im Nachhinein, wusste sie das? Also kennt sie Layla und weiß sie, wer das ist und weiß sie, was vorgefallen ist? Und deswegen hat sie das so gesagt, weil ich hatte mich gefragt, warum hebt sie das jetzt so hervor? Warum nuschelt dieses sich so vor sich hin? Weil, mein Gott, er hat jetzt gesagt, sie ist schlagfertig, ist sie das nicht. Aber keine Ahnung, mit dem Hintergrundwissen, das du mir jetzt hier eröffnet hast, vielleicht wissen da auch andere Bescheid. Deswegen, ich glaube.
Ja, stimmt.
Ja, da könnte, ich finde zumindest, dass sie sehr, sehr selbstbewusst und dementsprechend auch unterhaltsam ist, weil ich glaube, die ist nicht auf den Mund gefallen. Was mich auch ein bisschen genervt hat, war diese ganze Geschichte um Giovanna. Sie hat ja auch sich so extrem von ihm, vor den Kopf gestoßen gefühlt und ja, will der mich überhaupt und so weiter und so fort. Und sie ist halt so eine extreme Drama-Queen, habe ich das Gefühl. Also es ist irgendwie, sie nimmt irgendeine Kleinigkeit auf und macht die dann größer, als sie eigentlich war und heult dann den ganzen Tag deswegen rum.
Das war tatsächlich jetzt eine der aufregenderen Sachen in diesen Folgen oder zumindest das, was halt unfassbar aufgeblasen wurde, muss man auch sagen.
Ja, finde ich
also
auch.
Also es gab ein schon innovatives Date auf der einen Seite, man kann es finden, wie man will, aber es wurden dann irgendwie Fragebögen in die Villa wurden reingereicht und da mussten die dann eben so gewisse Fragen beantworten, wie zum Beispiel, was war das, Chamäleon oder was war das?
Papagei.
Und Licht an und Licht aus, wo dann erstmal darüber diskutiert wurde, was man jetzt da genau damit meint. Aber mit diesen Fragen sollte dann eben ermittelt werden, welche Frauen haben die meisten Übereinstimmungen und welche haben die wenigsten Übereinstimmungen. Ja. Und die drei mit den meisten und die drei mit den wenigsten, die durften dann aufs Gruppendate. Die drei mit den meisten und mit den wenigsten waren dann auch auf getrennten Yachten. Und der David ist dann quasi auf beide Yachten gegangen und musste herausfinden, ob das jetzt das Dreiergespann mit den wenigen Gemeinsamkeiten ist oder mit den vielen Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, Giovanna war ja bei den vielen Gemeinsamkeiten, ne?
Genau.
Und sie hat sich so ein bisschen abseits gefühlt in diesem Talk. So, man hat es von außen nicht so unbedingt wahrgenommen, dass sie jetzt da komplett irgendwie außen vor war. Auf jeden Fall hat sie sich außen vor gefühlt, auch weil sie das so interpretiert hat, dass David sich so von ihr wegdreht und vor allem, dass ihm die Unterschiede wichtiger sind als die Gemeinsamkeiten mit einer Frau. So, und das hat sie dann auch sofort brühwarm natürlich in der Villa erzählt und da ging es dann gleich mal ab. Also sie hat dieses Gerücht einfach verbreitet, dass David zu 100% der Meinung ist, dass Unterschiede wichtiger sind als Gemeinsamkeiten bei Frauen und das ist dann irgendwie auch wieder durch das nächste Gruppendate dann wieder an David zurückgetragen worden und er war so, okay, habe ich doch gar nicht so gesagt und hat das dann eben auch in der Nacht der Rosen, dann haben die beiden das wieder irgendwie miteinander aufgeklärt. Letztendlich ist dabei rausgekommen, dass beide halt ein Missverständnis hatten, was ja klar war überhaupt, obwohl sie davor sagt, ich steige aus, ich gehe jetzt weg und das ist mir alles zu viel. Aber danach waren irgendwie beide wieder, also weiter als vorher auf jeden Fall. Also sie ist ja dann auch sicher weitergekommen und haben irgendwie jetzt so die nächste Phase erreicht, weil sie schon diesen einen kleinen Streit aus dem Weg geräumt haben, wo man auch überlegen kann, ist es jetzt Taktik von ihr gewesen quasi, ne, sich einfach wichtiger zu machen oder irgendwie präsent zu sein, weil es war halt wirklich eine Kleinigkeit so gefühlt, ne? Also und vor allem, ich weiß gar nicht, wie man das so falsch verstehen konnte, weil er hat es gar nicht so verwirrend dargestellt irgendwie.
Ich glaube, sie hat es wirklich falsch verstanden, weil mit dem ganzen dass er sich dann auch noch so weggedreht hat und dann direkt eine andere angesprochen hat und so. Ich glaube, sie hat das wirklich in den falschen Hals gekriegt, aber sie hat diesen einen Nebensatz nicht gehört, weil er hat ja gesagt, dass ihm Gemeinsamkeiten insofern wichtig sind, also vor allem in den essentiellen Dingen so, ne, dass du so eine Grundüberzeugungen irgendwie gemeinsam haben musst und dann ist ja doch auch spannend ist, wenn du vielleicht ein paar Unterschiede hast, so, aber grundsätzlich ist es ihm wichtig, dass man in den wichtigen Dingen übereinstimmt, so, und das bedeutet ja eigentlich, dass Gemeinsamkeiten ihm dann schon wichtiger sind. Sie hat diesen Nebensatz nicht gehört, in dem er kurz gesagt hat, in den essentiellen Dingen ist ihm es irgendwie wichtig. Und dementsprechend hat sie das halt komplett umgedreht und dachte, er wollte ihr dann gar nicht zustimmen, weil sie ist ja, glaube ich, auf ihn zugegangen von wegen Gemeinsamkeiten sind ihr ja wichtiger und so. Und dann wollte er, glaube ich, so ein Gespräch beziehungsweise eine Diskussion anfangen, hat sie aber so ein bisschen weggedreht und die anderen mit ins Gespräch geholt und dann hat sie das, glaube ich, so als Korb verstanden so ein bisschen beziehungsweise als Gegenrede, was halt gar nicht so war. Und dann hat sie halt, ja, kann schon sein, dass sie dann auch aus Kalkül so ein bisschen mehr Drama gemacht hat, vielleicht auch so für die Sendezeit, weil so vorher war sie eigentlich nicht wirklich präsent, muss ich sagen. Es gab noch nicht so viele Dates, aber ich glaube, sie war jetzt auch nicht so oft dabei und ist jetzt auch nicht krass rausgestochen. Von daher, ich glaube, jetzt kennt er sie auf jeden Fall.
Was ich witzig fand in diesem klären Gespräch dann, dass sie das als Entschuldigung von ihm interpretiert hat. Sie hat nämlich gesagt irgendwie, ja, das kann nicht jeder. Also, dass er da die Größe hat, sich das für zur Entschuldigung. Das war keine Entschuldigung. Nee. Der hat es halt aufgeklärt, was dahinter, also, für was hätte er sich dann auch entschuldigen sollen. Also,
Entschuldigung, dass du es falsch verstanden hast. Es ja, war auch, es gab ja auch diese Rückblende, ne, wo die nochmal gezeigt haben, wo er eben genau das nicht gesagt hat, was sie ihm vorgeworfen hat. Das fand ich auch ganz lustig, dass sie das dann nochmal so eingeblendet haben, um zu zeigen, so sie erzählt halt gerade absoluten Bullshit in der Villa.
Ja, also das fand ich in der Gänze und wie das Ganze übertrieben wurde, schon relativ lustig, die ganze Nummer. Hat natürlich nicht irgendwie Messerattackenniveau aus der vergangenen Staffel, ne, muss man sagen. Aber
stimmt.
Aber ein bisschen geht's in die Richtung, muss man sagen. Bevor ich zu meiner Favoritin komme, will ich nochmal mit dir kurz über Tammy reden, wo natürlich der Spitzname, sag ich mal, ein absolutes Geheimnis war der ersten Folge. Also, was steckt dahinter? Wie heißt sie jetzt wirklich Tammy? Und dann kam mir in Folge 2 die Aufklärung, okay, ich sag's dir jetzt, aber lach mich nicht aus. Ich heiße Doppelpunkt Tamara. Okay, was wäre das sonst für ein Name gewesen? Also mit Tami kommt nicht mehr so viel in Frage, ehrlich gesagt.
Ja, Tamina oder sowas, aber keine Ahnung. Er dachte jetzt wahrscheinlich, das ist so ein richtig krass unbekannter Name. Und dann sagt sie halt, ich heiße Tamara. Und er so, ja, okay. Er war halt auch so, er hat, glaube ich, ähnlich reagiert wie wir jetzt auch eben. So, okay, und jetzt? Also habe ich mir vielleicht schon so gedacht, weil, ja, wie sollst du sonst heißen? Aber sie hat da, das glaube ich tatsächlich war wirklich so ein Kalkülding. Also, dass sie sich irgendwie interessant machen wollte und wollte, dass er dann so, ah, das ist doch die, von der ich gar nicht den ganzen Namen kenne. Vielleicht frage ich da nochmal nach, dass er zumindest irgendwie einen Anreiz hat, mit ihr zu reden. Und sie hat ja dann auch gesagt, ja, jetzt kennst du meinen Namen, jetzt kannst du mich ja rausschmeißen, jetzt hast du ja gar nichts mehr, was du mich fragen kannst, beziehungsweise jetzt gibt's ja gar kein Rätsel mehr um mich so. Und dann dachte ich mir schon so, ja, ich glaube, sie hat's clever gemacht schon, dass sie das von Anfang an, ja, da so ein großes Rätsel drum gemacht hat, obwohl es halt, weil, mein Gott, sie heißt halt Tamara, okay.
Aber sie hat schon so ein bisschen Main-Character-Energy, weil sie war ja auch die Erste, die, glaube ich, in der ersten Nacht der Rosen aus der Limousine gestiegen ist. Und es ist ja immer so ein bisschen ein Vorbote, dass sie vielleicht von der Produktion zumindest ein bisschen höher eingeschätzt wird. Und ich glaube auch, dass sie es weit schaffen kann und wird. Also sobald sie ein Einzeldate hat, dann könnte es da auch harmonieren, glaube ich.
Das hat Yolanda ja auch schon erkannt. Sie hat ja gesagt, ich glaube, sie war mit ihr in der ersten Limo. Und dann meinte sie ja auch, ja, es ist ja eigentlich in den vergangenen Staffeln immer so gewesen, dass eine aus dem ersten Auto auch weit kommt. Und wenn ich es nicht bin, ist sie es halt. Und von daher hat sie schon richtig erkannt, dass da, aber ich kann mir vorstellen, dass beide vielleicht nicht ins Finale kommen, aber schon beide recht weit in der Sendung vorankommen.
Was in der Hinsicht auch spannend ist, ist ja Chiara, weil die diesen einen geilen O-Ton hatte in Folge 2 irgendwie, wo sie dann so eingeschätzt hat, ne, sie als Journalistin irgendwie. Und weil ich mich da so gespiegelt gesehen habe, weil das wäre genau der Grund, warum ich nicht in diese Sendungen eingeladen werden würde, weil ich das natürlich von innen immer so analysieren würde. Und sie saß ja wirklich im O-Ton dann so und hat irgendwie gesagt so, also jetzt müssen wir so in Folge 2 sein, wir haben ja schon echt coole Bilder so produziert und so und wir müssen jetzt langsam so durch sein und deswegen kommt jetzt bestimmt das nächste gleich und so. Und mich hat es auch gewundert, dass sie das reingeschnitten haben, weil eigentlich ist es ja nicht gewünscht, dass jemand so hinter die Kulissen schaut, aber vielleicht ist es ja Teil einer größeren Erzählung bei ihr, dass sie ja so ein bisschen unecht wirkt, beziehungsweise so ein bisschen zu analytisch an die ganze Sache reingeht. Also bin mal gespannt, ob das noch weitergeht mit ihr, weil sonst war es einfach so ein bisschen random, dass diese eine Tote so präsent reingeschnitten wurde irgendwie.
Ja, stimmt. Ist eigentlich eine gute Beobachtung. Da habe ich mir gar nicht so viele Gedanken drum gemacht. Aber jetzt, wo du es sagst, ich fand auch, also ich habe sie auch so ein bisschen eingeschätzt, dass sie da schon so sehr strategisch rangeht. Also auch bei ihr habe ich das Gefühl, sie könnte in mehreren TV-Formaten auftreten, weil ich das Gefühl habe, sie versteht, wie so Formate funktionieren. Hat sie ja dann auch bewiesen, indem sie einmal komplett erzählt hat, weshalb sie jetzt denkt, dass genug Material schon gesammelt wurde. Also sie versteht das schon so ein bisschen, das Business, und auch wie so eine Sendung aufgebaut ist. Aber ich glaube, genau deswegen ist sie halt eine gute TV-Kandidatin, weil sie halt eben weiß, was sie machen muss oder was sie halt eher nicht machen muss. Das ist dann vielleicht nicht natürlich, aber ja, alles für die Show, ne?
Wie fandest du denn ihr Date? Weil sie hat ja auch ein eher ungewöhnliches Date mit David.
Ich fand das so unangenehm, ich konnte mir gar nicht vorstellen, also sie haben so ein bisschen gegrinst und so, aber die haben nicht so gelacht. Also ich habe mir gedacht, ich hätte mich wahrscheinlich komplett totlachen müssen in dem Moment, als ich dann auf ihn zugehe und dann diese Choreo, die sie ja vorher mit separaten Tanztrainern eingeübt haben, was auch mega weird ist. Erstmal bist du so close mit irgendwelchen Tanzlehrern und dann musst du diese Choreo zu zweit mit dem, ja, halt mit dem Bachelor oder mit der Kandidatin tanzen. War richtig weird. Und dass die halt beide nicht in Gelächter ausgebrochen sind und nicht irgendwie komplett die Schritte verkackt haben, fand ich weird, weil ich glaube, ich hätte mich nicht zusammenreißen können. Und danach waren die ja so fasziniert und haben gesagt, oh, wir waren so im Moment und das war so toll. Und wir haben uns ja gegenseitig, wenn wir nicht weiter wussten, wusste der andere immer weiter. Und wir haben uns so gut ergänzt. Das haben wir ganz, ganz toll gemacht. Und ich dachte mir so, hä? Das war doch richtig unangenehm. Und ich wäre da wahrscheinlich irgendwie vor Lachen, so weil so Situationen, wenn es dir richtig unangenehm ist und du dann irgendwie anfängst zu lachen, weil du nicht mehr weißt, was du machen sollst, das wäre der Moment gewesen bei mir. Also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass die nicht schon beim ersten Blick sich so gedacht haben, ja komm, lass das mal durchziehen und das dann ins Lächerliche gezogen haben. Aber vielleicht durften sie es ja auch nicht.
Ich finde es halt vor allem als erstes Date so ein bisschen schwierig. Also wenn du dich irgendwie schon ein paar Wochen kennst und da jetzt auch, weiß nicht, du bist in den letzten 5 oder so, dann vielleicht so ein Date, okay.
Aber, ja, um aber die auch Anfang, so zu pushen, sich zu küssen, ja, oder so, ne?
Ja, ja, genau. Aber am Anfang fand ich das auch so, also mich jetzt komplett überfordert. Also ich meine, ich stehe da irgendwie seit 20 Minuten vor der Kamera und muss jetzt irgendwie diese Choreo tanzen und dann mich mit jemandem treffen, den ich irgendwie kurz mal für 3 Minuten gesprochen habe, so. Also ja, ich fand es auch ungewöhnlich. Meine Favoritin jetzt, kann ich mal sagen, ist schon von Beginn an tatsächlich gewesen Xenia. Favoritin im Sinne von, die fand ich am Anfang sehr gut. Und dann auch irgendwann jetzt nach Folge 3 kann ich mir vorstellen, dass die weiter von nach vorne kommen, weil das war ja auch die Folge, in der sie quasi diese ganze Gemeinsamkeiten-Unterschied-Gruppendate-Nummer für sich quasi entschieden hat, obwohl sie ja bei den Unterschieden war, ne? Also sie hatte die meisten Unterschiede mit ihm, aber hat dann irgendwie ja trotzdem einen Eindruck bei ihm hinterlassen und ist dann mit ihm, was haben die nochmal gemacht? War gar nicht so aufregend.
Die waren auf so einem Boot, glaube ich, oder so einer, ja, die sind übers Meer gefahren, ja, auf jeden Fall. Ich mag die auch, ehrlich gesagt. Ich finde, die ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen. Ich glaube, so richtig in meinen Fokus ist sie dann auch jetzt erst das war jetzt in der 3. Folge, ne, mit, ja, den Gemeinsamkeiten, ja, genau, da dann auch in den Fokus gerückt, wo sie das halt wirklich gut gemacht hat, dass sie halt das Beste draus gemacht hat, dass sie jetzt auf diesem Unterschiedeboot ist, weil eigentlich ist das ja erstmal so, okay, wir haben nichts gemeinsam, weiß ich jetzt nicht, aber sie hat das gut aufgelöst, das hat ihm ja auch imponiert und da waren die ja zusammen auf diesem Boot und ich finde, die haben sich auch gut verstanden und sie wirkt auch sympathisch, intelligent, ja, wie du gesagt hast, nicht zu zurückhaltend, aber irgendwie auch nicht so drüber.
Und sie ist Nerd, was für ihn gleich mal so okay, krass, die hat schon mal ein Computerspiel gespielt, was? Das ist ja unglaublich. Also
ja,
das ist wieder so ein typischer Bachelor-Moment, ne? Wo das dann so eine große Enthüllung ist. Ich habe schon mal gezockt. So.
Naja, ich musste jetzt was beichten in der Pandemie. Ja, ja. Bin ich wieder zurück zum Gaming gekommen und dann hat sie gesagt, ja, ich habe so ein, hat er, was spielst du denn? Ja, ich habe so ein Handyspiel gespielt, da dachte ich mir auch
Pokémon.
So, ich habe sie mir jetzt so vorgestellt, wie sie mit so Kopfhörern am PC so richtig krass so unterwegs ist. Was heißt krass, aber so, ne? Und dann hat sie gesagt, ich habe so ein Handyspiel gespielt und er fragt so Pokémon und sie so, ja, auch.
Ja, aber es gibt, glaube ich, schon zwei Phasen in ihrer Gaming-Vergangenheit, oder? Also,
glaube ich auch.
Pokémon, glaube ich, auch gespielt, aber dieses Handygame ist ja nicht Pokémon, ne?
Nee,
also das
nee.
War ja seine komische Verbindung irgendwie. Sie hat Handygame gesagt, er sagt Pokémon, was ja kompletter Quatsch ist, wenn du nicht Pokémon Go meinst. Sie hat, glaube ich, schon tiefer eingestiegen, glaube ich, in die ganze Gaming-Welt und so. Und das glaube ich, ja, fand er so ein bisschen komisch, wie es natürlich beim Bachelor immer so klar ist. Alles, was nicht mit Natur und Schwimmen und Sport und allem Möglichen zu tun hat, sondern wo man einfach mal zu Hause ist und irgendwas macht, das ist natürlich völlig ungewöhnlich, dass man das auch noch öffentlich zugibt.
Ich im Gegensatz dazu fand's cool. Aber gut, das ist
ja, ich
vielleicht
auch.
Ist dann vielleicht auch Interpretationssache. Ich bin aber auch nicht Life-Coach und ich wohne auch nicht in Dubai. Deswegen vielleicht liegt's auch daran.
Ansonsten müssen wir noch mal ganz kurz über Folge 2 jetzt reden, über diesen Vorfall, sage ich jetzt mal. Ne, also es gab dieses Gruppendate und da gab es die Kandidatin Saskia, die auf die Frage, wer will Eis, gesagt hat zu David, der ja ein POC ist. Und sie hat eben gesagt, Schoko, du bist die Schokolade. Ne?
Mhm.
Und ja, David hat es von Beginn an, also er hat, glaube ich, auch gesagt, ein bisschen awkward jetzt und hat sich dann aber nicht sofort quasi bei ihr auch gemeldet und hat gesagt so, ja, das war nicht so cool, sondern dann erst im Einzelgespräch danach und hat es dann auch ganz klar quasi gesagt, dass er jetzt nicht weiß, was er davon halten soll und auch ihre, ja, Entschuldigung so, die ergibt zwar irgendwo Sinn, beziehungsweise ne, dieses, dass es jetzt nicht böse gemeint war, sondern eher so ein Überspielen der Unsicherheit. Mit Humor hat sie es ja begründet.
Mhm.
Das versteht er, glaube ich, auch schon, aber er weiß halt nicht, ob das jetzt so zu ihm passt. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich fand diese Situation von ihm gut gehandelt und sehe es jetzt auch nicht als Riesenskandal, ehrlich gesagt, an, was sie da gemacht hat. Ich meine, sie hat ja sogar im Moment fast schon bereut oder sie hat schon zumindest gewusst, dass es jetzt ein bisschen, dass es halt jetzt nicht so gut rüberkommt einfach und dass man sowas auch nicht sagen sollte. Das hat sie, glaube ich, schon verstanden. Es war halt dann alles ein bisschen unangenehm und vor allem auch, dass sie dann halt rausgeflogen ist. Dann musste er aber nochmal dazu sagen, was ich schon auch wichtig fand, dass sie jetzt nicht deswegen nur rausgeflogen ist. So, und das war alles, also es war leider ein bisschen unangenehm, aber ich finde es eben gut, dass es mal zum Thema gemacht wurde.
Ja.
Weil ich glaube, gerade das Bachelor-Publikum ist ein Publikum, was es eben noch nicht so checkt. Also ne, da werden, glaube ich, solche Gags gerne mal noch gemacht an der Eisdiele.
Ja, es ist halt komplett unsensibel, ne? Also kannst du eigentlich nicht bringen. Und ich finde es auch gut, dass er es dann, ja, dass er es aufgeklärt hat, warum das dann auch verletzend ist und dass das halt nicht geil ist, wenn du dein ganzes Leben lang schon mit irgendwelchen rassistischen Äußerungen zu kämpfen hast und damit umgehen musst. Wenn dann irgendjemand meint, ja, das ist doch ein kleiner harmloser Gag am Rande, so ist es halt eben nicht für Betroffene. Und deswegen finde ich auch gut, dass das nochmal aufgegriffen wurde und ja, weil ich glaube wirklich, es gibt so oft solche Gags im Alltag, wo alle sagen, ja, das ist doch gar nicht böse gemeint, hab dich doch nicht so, aber ja, genau das trägt halt zum Problem bei. Und ich finde aber auch, dass sie halt rausgeflogen ist, hat, glaube ich, auch nicht wirklich nicht nur den Grund, weil es hat von Anfang an nicht so gut gematcht zwischen denen. Ich glaube, die hatten schon ein Gespräch vorher, irgendwann mal so bei der Nacht der Rosen oder so, irgendwas Kleineres so am Rande. Und da hatte ich auch das Gefühl, das hat überhaupt nicht gepasst. Also ihre Art einfach nicht mit seiner. Und die haben, glaube ich, auch nicht besonders viel gemeinsam, wie es so zumindest der erste Eindruck jetzt gezeigt hat. Wahrscheinlich auch noch mal gut, dass er gesagt hat, dass das jetzt nicht der einzige Grund war oder beziehungsweise, dass das nicht der Grund war. Er hat ja nicht mal gesagt, der einzige, sondern das war nicht der Grund. Wobei es für mich tatsächlich ein Grund, glaube ich, gewesen wäre in dem Moment, weil ich mir gedacht hätte, nee, okay, mit so hätte nicht so gut gematcht, glaube ich. Auch in seiner Situation hätte ich da nicht so Bock drauf gehabt. Aber also hätte ich auch verstanden, wenn er gesagt hätte, er hat sie deswegen rausgeschmissen, weil er da nicht denkt, dass die irgendwie auf eine Wellenlänge kommen. Aber war ja nicht der Fall.
Ich finde schon gut, dass er das noch dazu gesagt hat, auch wenn es vielleicht doch für ihn irgendwo ein Grund war.
Mhm.
Aber die ist schon echt damit gestraft, jetzt so aus dieser Sendung rauszugehen.
Ja, voll.
Und dass das halt deine 2 Minuten Fernsehpräsenz waren, dass du diesen mega dummen Spruch gebracht hast und irgendwie dein Hauptding irgendwie jetzt so, ja, dieser Rassismus-Zwischenfall war, mit dem du jetzt in Verbindung gebracht wirst. Mhm. Das ist schon nicht so cool. Also ja, ich hatte ein bisschen Mitleid natürlich auch, aber sie ist natürlich selber schuld.
Ja, irgendwo selbst schuld. Aber es ist auch ganz gut, dass er es, finde ich, nicht so in der Gruppe angesprochen hat. Er hat ja gesagt, er wollte da nicht so die Stimmung runterziehen, aber ja, dass er da noch so einen kühlen Kopf bewahrt hat und nicht irgendwie direkt gesagt hat, was soll das, warum sagst du das jetzt, sondern dass er sie dann beiseite genommen hat, war ja auch, ja, finde ich, sehr reif und erwachsen geregelt. Und wie gesagt, ich hätte es auch verstehen können, wenn er einfach sofort gesagt hätte, hey, pass auf, geht gar nicht. Ja. Auf jeden Fall hat er sich nicht irgendwie von seinen Emotionen leiten lassen.
Ja, ja, das kann man vielleicht über seine Vergangenheit nicht immer sagen, aber hier hat das auf jeden Fall hinbekommen. Naja, also so viel zum Bachelor. Ich bin mal gespannt, wie weit wir da jetzt nochmal zurückkommen werden in den nächsten Wochen hier im Podcast auf die Staffel, weil da muss schon was noch passieren irgendwie. Das, also, keine Ahnung, ist jetzt nicht die beste Staffel ever.
Ich hoffe auch, dass sich zumindest noch mal irgendwelche streiten. Ich glaube, das könnte noch kommen, aber bisher war da ja auch in die Richtung noch nicht so viel. Es gibt ja so ein paar, die Potenzial haben, da so ein bisschen für Stunk zu sorgen. Und ich hoffe, das kommt auch noch, weil bisher so richtig rausgestochen, wie du gesagt hast, hat's nicht. Außer, können wir kurz drüber reden, dieser rote Teppich am Anfang, warum war der denn 8 Kilometer lang? Also, das ist so richtig unangenehm. Ja,
das hat ja auch Tami. Das hat ja auch Tami ganz am Anfang gesagt, der Teppich ist so lang und so. Und ja, tatsächlich, der war relativ lang. Aber weil ich es ja auch mittlerweile so spannend finde, dass die sich dann quasi auch was für den Weg manchmal so ausdenken müssen. Weil man schaut sich ja auch ewig an. So, man schaut sich schon ewig an und dann kommt man aufeinander zu und man muss selbst diesen Moment überspielen und dann hat man noch 5 Minuten Gespräch danach. Also mittlerweile muss man ja auch irgendwie so hintanzen oder irgendwie hinsteppen oder so. Man muss sich auch was, so irgendwas Kreatives ausdenken für den Weg mittlerweile, weil der so ewig lang ist. Ja, das stimmt. Ja,
das war noch so ein kleiner Kniff von RTL, glaube ich, um das noch unangenehmer zu gestalten, als es eh schon ist.
Demnächst gibt es so ein Labyrinth.
Die müssen sich erst so suchen. Oder beziehungsweise ein Labyrinth und der Bachelor sieht aber schon, was sie macht, aber sie sieht nicht, wo er ist oder so. Und damit
genau, sie können sich schon hören. Aber nicht sehen, das wäre mal spannend.
Hallo, ich bin hier.
Ja, also nehmt das gerne an, RTL auf jeden Fall, und macht was draus. Jetzt kurz zu den News. Wir haben noch so ein paar Kleinigkeiten. Und zwar, eine Sache müssen wir ansprechen, weil es ist einfach, also ich hätte damit nicht gerechnet, beziehungsweise es wird mal wieder eine neue RTL-Reality-Show kommen. Und zwar heißt diese Stranger Sins, was natürlich ein Top-Wortspiel ist erstmal. Aber es ist laut Bild-Zeitung eine Erotik-Reality, was eine spannende Mischung ist. Und zwar geht es darum, in der Erotik-Reality stellen sich 8 Paare in Mexiko dem Sex-Experiment, die eigene erotische Fantasie auszuleben, zu der ihnen bislang der Mut fehlte. Und es wird denen dann eine Beziehungsexpertin zur Seite gestellt, ihre Fantasien in die Realität umzusetzen. Und das ist tatsächlich laut Bild auch schon abgedreht seit Januar und wird tatsächlich auch schon im April veröffentlicht. Ich denke mal bei RTL Plus. Bin mal auch gespannt, ob da irgendwelche Leute aus anderen Shows dann drin sind, weil 8 Paare, die musst du erstmal finden, ne, für so eine Sendung. Und es gibt dann auch so kleine Spielereien, wie zum Beispiel eine erotische Motto-Party und solche Geschichten. Also das klingt für mich ungewöhnlich, aber es ist auch schon bestätigt. Ne? Also nicht nur die Bild-Zeitung, sondern auch RTL hat schon bestätigt, dass das tatsächlich produziert wurde. Deswegen sind wir mal gespannt. Ich muss das hier verlesen, weil wir werden natürlich auf jeden Fall drüber sprechen. Könnte aufregend werden, weil ich habe dieses Format jetzt aus dem Ausland oder so, kenne ich es auch noch nicht. Also von daher vielleicht sogar eine neue Entwicklung von RTL direkt. Also nicht von RTL direkt mit Jan Hofer, sondern von RTL, also nicht Komma, aber Pause direkt. Ja, also RTL macht Stranger Sins, das kommt dann bald. Dann haben wir noch zwei mittelschwere Skandale, also Join muss man sagen, ein kleiner Skandal. Und zwar gibt es bei Join das Format GAY, Mr. Gay Germany, wo quasi die Wahl zum Mr. Gay Germany begleitet wurde von einem TV-Format. Und das läuft schon seit Dezember. Ich habe da mal für 5 Minuten, glaube ich, oder so reingeschaut, weil ich, glaube ich, auf der Suche war nach einem Zitat für unser Spiel. aber ansonsten habe ich da nicht groß das verfolgt. Aber die Bild hat jetzt auch getitelt, dass es da Schummelvorwürfe gibt gegen den Sieger Lukas. Ja, der Vorwurf ist nämlich, dass die Jurymitglieder ihn schon vor der Wahl kannten. Und es kam dann jetzt eben auch raus, dass Join schon im Februar Ermittlungen eingeleitet hat, wo ich mich auch frage, Also wie sehen solche Ermittlungen von Join aus? Aber anscheinend haben sie einen Fragenkatalog an die Produktion und an die Jurymitglieder geschickt und das kam zu einem Ergebnis, dass Join die Sendung jetzt offline genommen hat tatsächlich, okay. Weil, Zitat, es gibt Zweifel am fairen Ablauf des Auswahlprozesses. Der Veranstalter und ich glaube auch einer, der in der Jury saß, hat gesagt, ja, in der queeren Szene einer Stadt ist es halt ganz normal, dass man sich kennt. Lukas hat sich ganz normal beworben. Es ist ja auch wirklich ein bisschen fragwürdig, also nur weil die sich kennen, ist es ja nicht automatisch quasi auch Manipulation oder Betrug oder so, weil klar muss man irgendwie unabhängig sein, aber ob es da so ein krasses Regelwerk gibt, dass es halt absolut verboten ist, dass man sich davor abkennt, also warum auch? Also
ja,
keine Ahnung.
Also bist halt unbefangener wahrscheinlich, wenn du die Person nicht kennst, aber es kann ja sogar auch zu Ungunsten der Person aus. Also stell dir mal vor, du kanntest den, aber fandest den schon immer kacke und dann bist du die Jury und denkst dir so, nee, den fand ich schon immer scheiße so. Aber ja, ist glaube ich, klar, ist einfacher, wenn man sich nicht kennt, aber vielleicht lässt sich das auch nicht immer verhindern, keine Ahnung.
Ja, ich fand es auf jeden Fall kurios, deswegen wollte ich es dir kurz vortragen, dass es Schummelvorwürfe gegen die Mr. Gay Germany-Wahl gab.
Aber zum Glück wurde ermittelt, hart.
Ja, von den Join-Detektiven. Ja, dann noch eine Sache und mal wieder ist zufällig so eine Fußball-Headline gekommen, als du da bist, und zwar diese ganze Gary Lineker-Sache wollte ich kurz nochmal ansprechen, weil es ja schon... Ich meine, Match of the Day ist ja das britische Format, was ja schon sowas wie britische Sportschau ist, ne? Also das größte Fußballformat mit den meisten ZuschauerInnen. Und da gab es ja einen kleinen, mittelschweren Skandal, muss man schon sagen, was dann auch sehr hohe Wellen geschlagen hat, dass die BBC Gary Lineker, ne, bekannter Fußballer und mittlerweile eben auch TV-Experte oder sogar Moderator, glaube ich, sie hat ihm die Moderation entzogen, nachdem er auf Twitter Kritik an der britischen Asylpolitik geübt hat. Und es ging darum irgendwie, dass die Innenministerin illegalen Geflüchteten Antrag auf Asyl verweigern wollte. Und Lineker hat geschrieben, dass es eine unermesslich grausame Politik sei, die sich gegen die verletzlichsten Menschen richtet und sich in einer Sprache ausdrückt, die der von Deutschland in den 30er Jahren nicht unähnlich ist. Also das war sein auf Deutsch übersetzter Tweet. Und die BBC hat darin einen Verstoß gegen unsere Richtlinien gesehen. Er musste dann gehen, bis er irgendwie denen so Bericht erstattet über seine Position bei Social Media. Er musste das irgendwie denen erläutern oder so. Aber danach gab es eine große Solidaritätswelle mit ihm. Also seine ModeratorInnen-Kollegen haben quasi gestreikt. Also die haben gesagt, wir moderieren nicht. Und dann musste die Sendung tatsächlich zum ersten Mal ohne Moderation passieren. Und auch einzelne Fußballer haben ja dann sogar der BBC bzw. Match of the Day auch Interviews verweigert. Ich glaube, sogar Jürgen Klopp war auch dabei, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich glaube auch ganze Vereine zum Teil. Ich glaube, irgendein Verein hatte auch ein Statement rausgegeben, wir werden niemanden abstellen für die Interviews und so.
Und jetzt ist aber wieder mittlerweile alles wieder gut. Also Gary Lineker ist wieder zurück. Die BBC hat sich da irgendwie besonnen und der Generaldirektor hat auch angekündigt, dass die Richtlinien für soziale Medien halt überprüft werden müssen. Aber da stand halt sowas drin wie von wegen halt Unparteilichkeit und auch irgendwie kein, weiß ich nicht, Ausgewogenheit. Und das haben die eben bei seiner Äußerung interpretiert als ganz klar parteipolitische Äußerung, was ich auch mal bezweifeln würde, weil er hat sich dafür keine PolitikerInnen oder für keine Partei ausgesprochen, sondern halt eher eine Sache vertreten, die hoffentlich relativ parteilos quasi angenommen wird, und zwar, dass man Menschen retten sollte oder dass man die zumindest nicht sterben lassen sollte. So. Also das ist jetzt eine relativ eingängige, verständliche Aussage für mein Gefühl. Aber
sollte
das hat
man
bei
meinen,
der BBC, kurzzeitig für Verwirrung oder, sag ich mal, dafür gesorgt, dass er seine Sendung verloren hat. Und Lineker ist jetzt eben wieder zurück, hat aber auch eingeordnet, dieses ganze Theater jetzt um ihn, das war ihm jetzt auch nicht so recht, beziehungsweise ist es halt nichts im Vergleich dazu, wenn man vor Verfolgung oder Krieg aus seiner Heimat fliehen oder in einem fernen Land Zuflucht suchen muss, hat er auch nochmal getwittert, glaube ich. Und damit war die Geschichte auch zu Ende. Aber auch hier, ähnlich wie bei RTL 2, nicht die besten Headlines für die BBC, würde ich sagen.
Ja. Finde ich auch.
Ansonsten haben wir noch ein Spiel zu spielen jetzt, nicht Fußball, sondern wir spielen Spiel, Satz, Sieg. Das Spiel, wo der Gast jeweils erkennen muss, wer sich hinter prominenten Stimmen versteckt, und man hört nur einen kurzen Ausschnitt der Stimme, unverfremdet natürlich. Ist ein relativ schweres Spiel grundsätzlich, aber ich glaube, ich habe gute Leute ausgewählt. bei denen ich, glaube ich, allesamt optimistisch bin, dass du sie erkennst, glaube ich auch.
Jetzt wird es richtig peinlich, wenn ich
ja, 0 ich weiß, von 3 ich erkenne. Ich baue dann immer die Hoffnung so groß auf, aber ich glaube wirklich, ach, das kriegt man hin. Ich glaube, man kriegt es hin. So, dann würde ich sagen, legen wir gleich los mit Person Nummer 1, die du mal erkennen kannst.
Mhm. Daniela Katzenberg ist der Zug der Zeit, dass jeder einfach partout sein Glück darin sucht, unbedingt ins Fernsehen zu kommen, unbedingt vermeintlich berühmt zu werden.
Ja, wer ist es? Es ist auf jeden Fall jemand aus Bayern. Das ist, ja. Ist mir zumindest schon mal am Dialekt aufgefallen. Aber was mich verwirrt, ist, dass über Daniela Katzenberger geredet wurde. Warum? Und welcher, hier würde man jetzt einschätzen, älterer bayerischer Herr redet über Daniela Katzenberger? Das verwirrt mich jetzt ein bisschen.
Ja. Also ich muss sagen, es ist komplett quasi out of character für ihn, über das zu reden. Also das hast du schon richtig erkannt. Also das ist wirklich komplett out of character, aber genau das war dieser ikonische TV-Moment, der damals in einer Folge von Lanz, kann ich auch mal sagen, entstanden ist.
Ich sag dir aber ehrlich, mein erster Gedanke war, ja, er klingt halt wie Uli Hoeneß, aber hat Uli Hoeneß über Daniela Katzenberger geredet?
Es ist ein extrem enger Freund von Uli Hoeneß, meines Wissens.
Extrem, Rummenigge?
Na, auch nicht.
Also ist der auch aus dem Kosmos?
Ja, ist er absolut aus dem Kosmos. Sehr nah dran, super nah dran.
Super nah dran.
Ja.
Paul Breitner?
Es ist Paul Breitner.
Jawohl.
Ja. Ich hätte sogar vielleicht gedacht, dass du diesen Moment sogar kennst. Also es ist tatsächlich eine alte Lanz-Folge, wo Daniela Katzenberger daneben Markus Lanz sitzt. Also auf diesem Platz, wo heute die ganzen Top-Politiker sitzen. Das war ja früher immer ganz anders, dass dann immer der Top-Promi quasi auch dann direkt neben ihm sitzt. Dann einen Stuhl weiter eben Paul Breitner. Und es ging eben darum, also ihr Interviewteil war abgefrühstückt. Und dann wurde irgendwie erste Frage an Paul Breitner: Was halten Sie eigentlich von jemandem wie Daniela Katzenberger? Und dann hat er sofort so eine Grundsatzdiskussion, wo so ganz unangenehm Daniela Katzenberger dann so daneben sitzt, so angefangen von wegen, also es ist natürlich ein Zeichen der Zeit, dass heute alle die große Kamera suchen und heute, Zitat, das habe ich nicht reingepackt, weil ich dann wirklich Angst hatte, du erkennst es, Zitat, heute frisst jeder Hundekacke, sogar um ins Fernsehen zu kommen. Und oh je. Sie saß dann neben dran, ich war noch nicht mal im Dschungelcamp. Junge, was ist mit dir los? Ich war da noch nicht mal. Also,
wie unangenehm, ja, aber auch diese komplette Zusammenstellung, ja, schon. Aber dass das dann, ja, auch noch so eskaliert, ist auf jeden Fall lustig. Nee, ich kannte das noch gar nicht.
Markus Lanz ist ja dann auch immer so geil in diesen Momenten, weil er dann immer, sein Spruch jahrelang war immer: Frau Sass, ich mache mir Gedanken um Ihren Blutdruck. Das war immer der das war immer der Spruch, mit dem er versucht hat, alle Sachen zu beruhigen. Das hat immer so semi-gut funktioniert. Aber ja, das war, also ich finde diese damalige Zeit Lanz, wo dann immer sämtliche Leute einfach da saßen, so komplett zusammengewürfelt. Sehr oft auch Andrea Kaiser und Oliver Pocher in den Fußballsendungen. Den Moment kennst du vielleicht mit Rollo Fuhrmann, wo Mario Basler auch da saß und Mario Basler hat ihn konsequent für 45 Minuten durchgängig nicht Rollo, sondern Rolli genannt. Ja. Jetzt das Rolli?
Ja, ja.
Ja, wunderbar. Naja, wir haben noch zwei Promis, die du erkennen kannst und es geht weiter mit Nummer 2.
Okay.
Das Einzige, was wirklich cringe ist, wenn du Leuten, die gerade glücklich sind und Spaß haben, vor allem mit einer neuen App, denen zu sagen, dass sie peinlich sind.
Das ist, glaube ich, easy. Also ich glaube, ich weiß es direkt.
Ja.
Ich habe, glaube ich, die Stimme erkannt. Ist es Katja Krasavice, wie auch immer?
Ja. Es ist Katja Krasavice,
genau. Ich finde, sie hat eine sehr, sehr prägnante Stimme. Also das, ja, kann man sich absolut ganz gut merken.
Ja, ich wurde ja oft genug eben auch dafür kritisiert, dass ich eben wenig markante Stimmen ausgewählt habe. Aber hier finde ich auch gut zu erkennen, glaube ich. Also das Lispeln und auch diese hohe Stimme natürlich.
Ich war komplett beruhigt. Also ich so nach ein, zwei Sekunden so dachte ich mir, nee, ich glaube, ich weiß es. Das ist sehr, sehr gut gewesen.
Also ein Punkt für dich, oder nee, zwei Punkte. Also mit Hilfe, ne, sag ich mal, ja, den ersten Punkt.
Ja.
Anderthalb würde ich jetzt mal sagen vielleicht.
Na gut. Nehme ich lieber als gar keinen.
Ja, anderthalb. Dann hast du noch eine Chance, auf 2,5 zu steigen.
Mhm.
There is a saying that goes like this: How many skeptics do you need to change a light bulb? The answer is none, because they live in darkness.
Okay.
Ja, ist auch natürlich jetzt nicht was, was wir alle Tage haben, dass wir einen englischsprachigen Promi hier haben. Aber ich sage mal, er hat schon auch sehr große Beziehungen nach Deutschland, TV-mäßig.
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend.
Finde ich auch. Den Spruch finde ich super.
Aber ich glaube, ich komme nicht drauf, wer es gesagt hat. Wessen Stimme
ja.
ist das denn?
Ich sag's dir mal, weil ich glaube, wenn man dann, also man kann ja nicht auf einmal dann drauf kommen, glaube ich. Also wenn, dann muss man sofort wissen. Und es ist jemand, der eben zwei Staffeln lang eine ja sehr ikonische TV-Show hatte in Deutschland. 2008 und 2009 war das. Und zwar
ist es Uri Geller?
Ja.
Als du gesagt hast, ikonische Show ja, und dann diese, und da dachte ich mir, es klingt jetzt auch irgendwie ehrlich gesagt wie Uri Geller.
Ja, genau. Es ist Uri Geller.
Aber ich habe das so gerne geguckt. Das war so lustig.
Ja, ich auch. Ich habe mir letztens wieder mal die erste Folge angeschaut. Die gibt's frei bei YouTube übrigens. Kann sich jeder angucken. The Next Uri Geller Folge 1. Und das ist wirklich, also ist eine andere Zeit einfach gewesen damals. Also,
ah, ich habe das so geliebt. Das war so, so, so lustig. Ich glaube, ich gucke das wirklich bald nochmal.
Wie Stefan Görde da wirklich reinkommt ins Studio und wirklich als Moderator sagt, hier werden heute unglaubliche Dinge passieren. bitte halten Sie zu Hause Ihre Handys und Kameras bereit, weil bei Ihnen zu Hause wird etwas Außergewöhnliches passieren, das garantiere ich.
Also, es ist einfach nie was Außergewöhnliches passiert bei mir. Stefan Görde, was ist da los?
Ja. Und es gab ja dann immer wieder auch Videos, ne, wie bei Leuten was Außergewöhnliches passiert ist angeblich. Mhm. Und wer ja auch, was ich auch ausgeblendet habe, ist, dass ja immer einfach, ich weiß nicht, was da genau der Gedanke war, aber es wurde damit argumentiert, dass der Sendung mehr Glaubwürdigkeit gibt. Und zwar, dass immer random drei Bürgermeister auf der Couch saßen quasi. Also es saßen drei Bürgermeister aus deutschen Städten im Studio, wurden auch teilweise immer so Sachen gefragt, wie von wegen, ja, ist jetzt hier alles mit rechten Dingen zugegangen? Oder ja, also ich bin der Bürgermeister von Köln und ich sage, hier ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Das habe ich so komplett ausgeblendet auch gehabt, aber da saßen immer drei Oberbürgermeister von irgendeiner großen deutschen Stadt und haben das Ganze beäugt so und haben dem Ganzen dann eine Zuverlässigkeit anscheinend gegeben.
Da frage ich mich auch, mit welcher, also welche Kompetenz hat jetzt ein Bürgermeister, dass er sagt, nee, hier war alles sauber. Also ich habe das jetzt hier gecheckt und kann euch sagen, hier ist nichts fake.
Ja. Aber es hat funktioniert damals, wir haben es alle gerne geguckt als so Teenies und man hatte damals auch wirklich Angst ein bisschen davor, dass da irgendwas mit Magie und dunkler Magie vor allem auch passiert, wenn ich mir Vincent Raven und Uli Loop aus Staffel 2 angucke.
Uli Loop, aber den habe ich vergessen. Vincent Raven ist halt so Ikone einfach. Das ist ja bis heute, aber ich habe Uli Loop vergessen gehabt. Aber jetzt, wo du es sagst.
Die vergessen viele. Ich habe mir auch noch mal viel zu Uli Loop in Vergangenheit angeschaut und der ist fast noch verrückter, weil es gab diesen geilen Auftritt, wo er Satan beschwört aus dem aus dem Osten, aus dem Westen, aus dem Süden und aus dem Norden.
Ja.
Und das hat sich bei mir auch eingebrannt irgendwo.
Das kratzt an ganz, ganz verschollenen Erinnerungen gerade.
Ja, genau. Naja, also das war Spielsatz Sieg mit Paul Breitner, Katja Krasavice und Uri Geller. Die beiden sollen auch mal was zu dritt machen, finde ich. Ansonsten könnt ihr was machen und könnt bei Twitter bei Patricia vorbeischauen, zum Beispiel unter @Patricia, ne, mit AE schreibt man das.
Ja, genau.
Ist natürlich auch verlinkt. Ansonsten kann man bei Goal vorbeigucken oder andere Podcasts hören natürlich, wenn ihr irgendwas zum Thema Fußball hören wollt von Patricia, dann gibt's auf jeden Fall sehr viele Gelegenheiten dazu, glaube ich. Ihr könnt dem Podcast folgen bei Twitter unter @FernsehenFA, @FernsehenFürAlle bei Instagram. Ihr könnt uns 5 Sterne geben. Ihr könnt auch eure Meinung sagen bei Spotify. Da gibt es jetzt die neue Option, dass man unter der Beschreibung einen Kommentar abgeben kann zur Sendung. Könnt ihr gerne mal machen. Außerdem gibt es da immer eine geheime Umfrage. Also schaut mal da rein, da ist gerade eine Umfrage da. Ich denke mal zum Thema Bachelor, glaube ich, ist da eine in dieser Woche drin. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, danke Patricia fürs Dabeisein, wie immer.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich bin immer sehr, sehr gerne hier.
Sehr gut. Wird bestimmt auch bald mal wieder eine Einladung reinflattern, spätestens wenn die Bachelorette natürlich läuft. In der nächsten Woche kommen wir zurück zu Prominent getrennt. Die Folge in dieser Woche war sehr stark wieder. Also ich freue mich schon sehr drauf, da wieder mit jemandem hier drüber zu sprechen. Nächste Woche ansonsten vielleicht auch die neue Serie von Donald Glover bei Amazon Swarm will ich mir anschauen übers Wochenende. Ansonsten könnt ihr jetzt erstmal abschalten. Wir beschwören jetzt erstmal Satan. Also,